NDR Info. Echo des Tages.
David Cameron strotzt vor Kraft. Gestern diktiert der britische Premier der EU seine Sonderwünsche. Heute nun treibt er auf dem Weltwirtschaftsforum die Debatte über sein Austrittsreferendum voran. Und wie reagiert Kanzlerin Angela Merkel? Das erfahren Sie gleich und dazu gibt es dann auch den Kommentar. Außerdem unter anderem, die Commerzbank will 6.000 Stellen abbauen. Verdi-Streiks legen die Flughäfen in Köln und Düsseldorf nahezu lahm. Regierungstruppen nehmen im malischen Bürgerkrieg offenbar blutige Rache an Tuareg. Und hauchdünne Mehrheit bei den Parlamentswahlen in Israel für den rechten Block. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst nach Davos. Die EU-kritische Grundsatzrede des britischen Premiers David Cameron gestern in London auf dem Weltwirtschaftsforum schlägt sie heute immer noch hohe Wellen. Umso mehr, als dass Cameron dort seine Positionen wiederholt hat. Bei den angereisten Kollegen vom Festland stieß der Brite damit auf wenig Resonanz, eher umgekehrt. Die skizzierten Ideen von Europa, die auf mehr Gemeinsamkeit ausgerichtet sind. Allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr dazu von Axel Weiß.
Wie geht es weiter mit Europa? Diese Frage prägte den heutigen Tag in Davos beim Weltwirtschaftsforum, vor allem nachdem gestern der englische Premier David Cameron ein Referendum zur EU bis 2017 angekündigt hatte. Heute Vormittag nun sprach Cameron in Davos und auch wenn er seine Vorstellungen über einen möglichen EU-Austritt Großbritanniens nicht detailliert wiederholte, in einem Punkt war er glasklar. Ich würde sagen, England ist ein großer europäischer Mitspieler überall da, wo Europa handeln muss. Stärkung des Wettbewerbs, Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen Klimawandel, wir sind dabei. Das ist die Sorte von politischem Handel, die wir brauchen. Aber eine zentralisierte EU, nicht für mich, nicht für Großbritannien. Die Reaktionen auf Camerons Vorstoß fielen in Davos eher verhalten aus. Die dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt hielt dem von Cameron leidenschaftlich vorgetragenen freien Markt die soziale Marktwirtschaft als einen gemeinsamen europäischen Wert entgegen. Man müsse bei allem Sparen auch die Armen mitnehmen. Der niederländische Premierminister Mark Rutte forderte, die Staaten ohne Euro wie Großbritannien oder Schweden weiterhin eng an die Eurozone zu binden. Man müsse zusammenhalten. Vor allem bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erntete Cameron weitgehend Zustimmung. Auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ansonsten auf Camerons Haltung gegenüber der EU in ihrer Rede am Nachmittag nicht wirklich einging. Das Thema Wettbewerb freilich war ihr wichtig.
Da haben wir noch nicht den Zustand erreicht, wo man Entwarnung geben kann. Aber es ist sehr, sehr viel in Europa passiert.
Immer wieder forderte Merkel in ihrer Rede im Weltwirtschaftsforum dazu auf, Europas Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, um auch auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
Wir dürfen unseren europäischen Binnenmarkt nicht nur aus der internen europäischen Perspektive anschauen, sondern wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass wir global schlagkräftige Akteure in Europa haben als Unternehmen, die auch weltweit agieren können.
Überschüsse in der deutschen Leistungsbilanz verteidigte Merkel gegen Vorwürfe.
Wenn wir uns in Europa bei den Lohnstückkosten genau an der Mitte treffen, dem Durchschnitt treffen aller europäischen Länder, dann wird ganz Europa nicht mehr wettbewerbsfähig sein und Deutschland nicht mehr exportieren können. Das kann nicht das Ziel unserer Bemühungen sein und deshalb sind Überschüsse in den Leistungsbilanzen zum Teil natürlich auch Ausdruck einer guten Wettbewerbsfähigkeit. Und die dürfen wir auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen.
Die Bundeskanzlerin sah Europa insgesamt auf einem guten Weg, warnte vor kurzfristigem Aktionismus und warb dafür, den Strukturreformen in Europa 3-4 Jahre Zeit zu geben, um richtig greifen zu können.
Weitere wirtschaftliche Reformen, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben europäische Regierungschefs ihre Vorstellungen von Europa skizziert. Und Bundeskanzlerin Merkel straft die Extravaganzen des britischen Premiers mit einer gewissen Gelassenheit ab. Der Kommentar dazu von Hans-Jürgen Maurus.
Eines muss man dem britischen Premierminister Cameron lassen. Mit seiner Europarede mischt er die Debatte in der EU kräftig auf. Ganz egal, ob nur innenpolitische Gründe, sprich Parteitaktik, die entscheidende Rolle bei seinem Vorstoß eines möglichen Referendums 2017 über einen Verbleib oder Austritt Großbritanniens in der EU gespielt haben, Cameron hat in der Tat innenpolitisch einen Befreiungsschlag gelandet, vorerst, die eigenen Reihen geschlossen und sich eine Atempause verschafft. Gleichzeitig versuchte er sich in Davos keineswegs als Euroskeptiker oder Eurogegner aufzuspielen, sondern als Pro-Europäer mit einer britischen Agenda. Das ist schon deshalb geschickt, weil klar ist, dass sich Großbritannien angesichts seiner Haushaltsprobleme und des industriellen Niedergangs keinen kompletten Rückzug aus Europa leisten kann. Damit ist fraglich, inwiefern sich London überhaupt mit Forderungen durchsetzt. Wenn man die Frage auf den Punkt zuspitzt, ob Großbritannien die EU mehr braucht als die EU Großbritannien, wird manches klar. Doch Cameron ist kein Dummkopf. Er weiß, dass nicht nur in Großbritannien die Unzufriedenheit angesichts ständiger Bevormundung, der Machtverlagerung in Brüssel oder der nicht enden wollenden Regulierungswut wächst, sondern auch in anderen EU-Staaten. Er weiß auch, dass die EU-Formel »Mehr Europa ist gut« angesichts der anhaltenden Krise nicht mehr ausreicht. Cameron provoziert allerdings mit seiner Formulierung, Europa müsse nach nationalen Interessen gestaltet werden, all jene, die eine stärkere politische Integration für unverzichtbar halten. Und damit die Bundeskanzlerin. Die reagierte in Davos gelassen, mit einem eigenen Schachzug. Merkel schlug sich auf die Seite Camerons beim Thema Bekämpfung des Steuerbetrugs. Nebenbei versucht sie, die SPD damit auszubremsen. Und stellte sich hinter Cameron bei der notwendigen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Dass die Briten wie gehabt bei der Währungsunion nicht mitmachen, solle man unaufgeregt diskutieren, so Merkel. Wichtig sei, dass die EU niemanden ausschließe, zum Beispiel beim Fiskalpakt. Damit baut die Bundeskanzlerin den Briten eine Brücke, mehr aber auch nicht. Dass neue Auseinandersetzungen unvermeidlich sind, versteht sich von selbst. Etwa beim Pakt für mehr Wettbewerbsfähigkeit, einem gemeinsamen Arbeitsmarkt oder beim heiklen Thema Schattenbankensystem. Denn die Briten werden ihren Finanzplatz mit Klauen und Zähnen verteidigen. Und zwar das, was noch davon übrig ist.
London braucht die EU mehr als umgekehrt und Bundeskanzlerin Merkel macht sich die Briten und insbesondere die Vorstellungen ihres Premiers zunutze. Das war ein Kommentar von Hans-Jürgen Maurus für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ins Inland. Für die Bankangestellten läuft es derzeit nicht gut. Die Hypo Vereinsbank, die will bis Ende 2014 bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen und etwa 45 Filialen schließen. Die Postbank streicht ebenfalls hunderte Stellen und die Deutsche Bank hat tausende Banker außerhalb des Kerngeschäfts in Tochterfirmen ausgelagert. Jetzt schlägt auch die Commerzbank zu. Zwischen 4.000 und 6.000 Vollzeitstellen im In- und Ausland sollen bis 2016 wegfallen. Jutta Nieswand mit Einzelheiten.
Vor der Zentrale in Frankfurt ist es kalt. Die Mitarbeiter der Commerzbank hasten vorbei. Die meisten wollen sich zum geplanten Stellenabbau gar nicht äußern. Nur vereinzelt finden sich welche, die sich ans Mikrofon trauen.
Wir wissen noch gar nichts. Das ist eine Zahl genannt, aber was das im Einzelnen bedeutet, das ist ja noch nicht klar. Ich denke, man muss halt wirklich abwarten und im Prinzip ist es keine Verzweiflung, aber meine gewisse Unsicherheit ist immer da, das ist ganz klar.
In der letzten Zeit sind auch viele Stellen abgebaut worden, aber es hat bisher sozialverträglich geklappt. Also es wurden keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen, von daher hoffen wir, dass es auch diesmal klappt.
Die Commerzbank äußert sich nur in einem schriftlichen Statement. Danach sollen in den nächsten 4 Jahren bis zu 6.000 Stellen wegfallen. Allein in Deutschland sind nach Gewerkschaftsangaben 4.600 Vollzeitstellen gefährdet. Bankspitze und Betriebsrat wollen ab Februar darüber verhandeln, wie viele und welche Jobs konkret gestrichen werden. Einfach werden die Verhandlungen nicht. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits Widerstand angekündigt. Einen Kahlschlag werde man nicht hinnehmen. Alexander Klein, Gewerkschaftssekretär von Verdi im Bezirk Frankfurt.
Das ist eigentlich sozial ungerecht, trifft wieder die Falschen. Und unser Ziel ist in dem Moment mit den Gesamtbetriebs- und den Betriebsräten vor Ort, jeden Arbeitsplatz nachzugucken und auch zu sichern, dass es so wenig wie möglich sind. Das Beste wäre natürlich, gar keine Arbeitsplätze abzubauen, weil dadurch werden ja so gesehen Leute die Arbeitslosigkeit entlassen und wer darf es dann wieder zahlen, das sind wir dann alle.
Mit betriebsbedingten Kündigungen rechnet Klein nicht. Das sei nicht üblich in der Frankfurter Bankenbranche. In der Regel würden Arbeitsplätze sozialverträglich peu à peu abgebaut. Grundsätzlich hält Klein den Stellenabbau für den falschen Weg.
Der richtige Weg ist, massiv an die Kunden ranzugehen, für Vertrauen zu werben, auch ordentlich zu beraten, gute Produkte anzubieten. Und wenn man dann das Vertrauen der Kunden hat nach einer gewissen Zeit, dann läuft der Laden auch wieder rund.
Auch Askan Iredi, unabhängiger Finanzanalyst, ist skeptisch, ob der Stellenabbau der richtige Schritt für die Commerzbank ist. Traditionell sei der Mitarbeiterstand der Commerzbank eher niedrig, ein Stellenabbau daher nicht hilfreich. Iredi fehlt eine klare Richtung, wohin Commerzbank-Chef Martin Blessing die angeschlagene Bank steuern möchte.
Ich glaube schon, dass natürlich ein Blick nach vorne, ein positiver Ausblick natürlich die bessere Arbeitsanreize bietet als pure Arbeitsplatzverlustangst, die natürlich vorhanden ist in dieser Situation. Und ich glaube, so gesehen wäre es ganz schön, wenn man wieder nach vorne gucken kann. Das kann nur dadurch kommen, dass es konjunkturell insgesamt für die Bankenbranche wieder besser laufen sollte. Aber das dauert noch einige Jahre, weil anscheinend momentan erstmal weiterhin alle ihren Rückwärtsgang eingelegt haben.
Bis es soweit ist, brauchen die Mitarbeiter der Commerzbank vor allem eines: starke Nerven.
Die Commerzbank streicht in den nächsten 3 Jahren bis zu 6.000 Stellen, soweit der Bericht von Jutta Nieswand. Gestrandete Passagiere und lange Warteschlangen. Mit Streiks an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn hat die Gewerkschaft Verdi den Flugverkehr heute empfindlich getroffen. Dutzende Flüge fielen aus oder starteten leer. Verdi fordert für die Fluggastkontrolleure rund 30% mehr Geld und will den Arbeitskampf morgen fortsetzen. Die Arbeitgeber sind empört. Mehr dazu von Miriam Benzlim.
Stundenlanges Warten, verärgerte Passagiere, aber entschlossene Gewerkschafter. Seit 4 Uhr früh streikt das Sicherheitspersonal an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn. Bis Mitternacht soll der Warnstreik andauern. Wie bereits vergangene Woche in Hamburg hat die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. In der Hansestadt war fast jeder dritte Flug betroffen, der Auftakt für die Tarifstreiks. In Düsseldorf versuchen die Arbeitgeber, den Ausfall mit Personal zu kompensieren, das noch in der Ausbildung steckt, meint Andrea Becker von Verdi.
Der Arbeitgeber hat heute Nacht versucht, Beschäftigte zu mobilisieren, die hier versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir glauben, dass ihm das nicht gelingen wird, weil zu viele Beschäftigte sich am Streik beteiligen.
Um die 90% der Sicherheitskräfte haben an den Flughäfen aufgehört zu arbeiten. Überall kommt es zu Verspätungen. Vor allem Familien mit Kindern sind von den harten Verhandlungsmethoden wenig begeistert.
Wir Familien, wir leiden etwas drunter. Ist ein bisschen rücksichtslos.
Wir wollen nur 9 Tage wegfliegen. Und wenn dann 1-2 Tage verloren gehen, dann wäre das schon schlecht für uns.
Seit heute Vormittag verfolgt der Flughafen eine Priorisierungsliste. Langstreckenflüge gehen vor, innereuropäische Verbindungen werden zusammengelegt. Der zähfließende Betrieb soll die Arbeitgeber bewegen. Verdi fordert für das Sicherheitspersonal am Flughafen einen Stundenlohn von 16 Euro. Bisher liegt der zwischen 8 und 12. Andreas Rech von Verdi.
Wir sind der Meinung, dass wir hier jahrelang, seit 8 oder 10 Jahren, immer nur Centbeträge bekommen haben als Lohnerhöhung. Wir sind der Meinung, für die Leistung, die Menschen hier bieten, für die Verantwortung, die sie hier tragen und für die Bedingungen, unter denen sie hier arbeiten müssen, sind 16 Euro ein angemessener Preis. Und hier wollen wir einen deutlichen Schritt nach vorne machen.
Auch in Hamburg waren die niedrigen Löhne Anlass des Streiks. Auf 14,50 Euro sollte hier der Stundenlohn steigen. Um einen neuen Tarifvertrag durchzuboxen, will Verdi in NRW jetzt härtere Geschütze auffahren, warnt Gewerkschafter Rech.
Wir haben angekündigt, dass wir kampfbereit sind, dass wir auch morgen kampfbereit sein werden. Wir haben angekündigt, dass wir auch bereit sind, morgen wieder ganztägig beide Flughäfen lahmzulegen. Und wir warten aber immer noch auf ein Signal der Arbeitgeber. Bisher rühren die sich immer noch nicht. Das ist für uns unverständlich. Aber Fakt ist ganz einfach, solange die Arbeitgeber sich nicht rühren, werden die Arbeitskämpfe weitergehen.
Vor der Anreise sollten sich Reisende also auch morgen auf den Internetseiten der Flughäfen oder der Airlines über die Verzögerungen informieren.
Verdi-Streiks blockieren die Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf, dies auch morgen, Miriam Benzlin berichtete. Statt 18 nur noch 8 Punkte bis zum Führerscheinentzug, Punkte überhaupt nur noch für Vergehen, die die Verkehrssicherheit gefährden, unabhängige Punkteverjährung. Mit dem Entwurf für die Reform der Verkehrssünderdatei in Flensburg war Verkehrsminister Peter Ramsauer hochzufrieden. Er stammt schließlich aus seinem Hause. Doch die Aussicht, dass der Plan gesetzt wird, die schwindet immer mehr. Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar hagelte es heute Kritik von Fachleuten aller Couleur. Zu kompliziert sei das geplante System und damit kaum zu durchschauen. So heißt es unisono. Mehr dazu von Andreas Mier.
Das sogenannte Verkehrszentralregister muss reformiert werden. Das Punktesystem und der Bußgeldkatalog für Verkehrssünder sind nicht mehr zeitgemäß. Darüber herrscht Einigkeit. Doch der ursprüngliche Reformentwurf von Bundesverkehrsminister Ramsauer wurde in verschiedenen Punkten noch einmal abgeändert, nach Bürgerbefragungen und auf Wunsch von Verbänden. Die vom Bundeskabinett inzwischen beschlossene Reform stößt jetzt vielfach auf Kritik.
Also es gibt bei den Bundesländern eine Reihe von Vorbehalten. Der Reformansatz war ja vernünftig. Es sollte alles einfacher,
gerechter und transparenter werden. Dieses Versprechen ist aber offenbar mit Blick auf diese Reform nicht eingelöst worden.
Deshalb seien jetzt die Länder gefragt, weitere Änderungen vorzuschlagen, sagt Rainer Hillgärtner, Sprecher des Autoclubs Europa. Denn so könne die Reform nicht bleiben.
Ein kompliziertes, komplexes Verfahren der Punkte wird ersetzt durch ein ebenso kompliziertes Verfahren, nur unter einer anderen Flagge.
Ein Stein des Anstoßes ist die neue Punktegrenze. Künftig soll der Führerschein schon bei 8 statt 18 Punkten in Flensburg eingezogen werden. Frank Hecker vom Deutschen Anwaltverein befürchtet, dass dadurch deutlich mehr Fahrer ihren Führerschein verlieren.
Die geplante Änderung führt meines Erachtens gerade bei Berufs- und Vielfahrern zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass zum Entzug der Fahrerlaubnis kommt, was für diese Personengruppe natürlich existenzvernichtend ist.
Grundsätzlich sei drohender Führerscheinentzug eine wirksame Abschreckung für Raser, sagt der Präsident des Verkehrsgerichtstages Kai Nehm. Er hat aber auch die Vielfahrer im Blick.
Wenn die innerhalb von 5 Jahren nun das Pech haben, mehrfach mal Punkte einzusammeln, muss das nicht unbedingt mit Rüpelhaftigkeit und Aggressivität zusammenhängen, sondern es kann auch einfach durch Unaufmerksamkeit und sonstige Dinge passieren. Und ich denke, ein Register, was so rigoros ist, sollte auch auf diese Fälle bedacht nehmen.
Rechtsanwalt Frank Hecker findet es außerdem unverhältnismäßig, dass es für Handy-Telefonieren am Steuer einen Punkt in Flensburg geben soll, für eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr aber nur 2 Punkte. Zudem soll es schwieriger werden, Punkte abzubauen, kritisiert Hecker.
Beispielsweise soll die Möglichkeit entfallen, durch die freiwillige Teilnahme an einem Aufbauseminar in Zukunft seinen Punktestand reduzieren zu können.
Auf welche konkreten Empfehlungen zur endgültigen Reform der Verkehrssünderdatei sich die Experten hier in Goslar einigen, ist noch offen. Es ist aber zu erwarten, dass der aktuelle Reformbeschluss noch an mehreren Stellen geändert werden wird, bevor der Bundesrat über das Gesetz abstimmt.
Trübe Aussichten also für die geplante Reform der Verkehrssünderdatei. Experten treten gehörig auf die Bremse. Andreas Mier war das. Ins Ausland. Israel hat am Dienstag ein neues Parlament gewählt und lange hatte es da nach einem Patt zwischen den politischen Blöcken ausgesehen. Nach Auszählung aller Stimmen ist jetzt aber klar, die Rechte hat eine hauchdünne Mehrheit von 61 zu 59 Sitzen in der Knesset. Premierminister Netanyahu ist also mit einem blauen Auge davongekommen. Die große Herausforderung der letzten Monate allerdings, die bleibt, einigermaßen soziale Gerechtigkeit herzustellen. Thorsten Teichmann berichtet.
Der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat zumindest nach der Wahl angekündigt, eine neue Regierung müsse sich um bezahlbaren Wohnraum und um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Lasten kümmern. Netanyahu geht damit bereits auf den Aufsteiger der Wahl, Yair Lapid, zu. Lapid gilt als möglicher Regierungspartner, auch wenn der rechte Block nach der endgültigen Auszählung der Stimmen im Parlament doch über ein Mandat mehr verfügt als die anderen Fraktionen zusammen. Veränderungen und Reformen soll es also geben, aber das kostet Geld, zum Beispiel ein Programm für preiswerten Wohnraum. Die Regierung hat keinen Spielraum, wendet Börsenhändler Michael Heilblum ein. Die größte Herausforderung für die neue Regierung wird das Haushaltsloch sein. Es ist größer als erwartet. In sozialen Fragen steht die Regierung auch vor einer Aufgabe. Wenn sie die Probleme angeht, werden die Märkte positiv reagieren. Kurz vor der Wahl war bekannt geworden, dass 8 Milliarden Euro im Haushalt fehlen. Für europäische Ohren klingt das nicht mehr nach viel, aber für Israel ist es das. Und es heißt, die neue Regierung in Israel wird noch stärker auf Haushaltsdisziplin achten und Ausgaben kürzen. Damit kann Budget für soziale Projekte oder den Aufbau eines Zivildienstes für junge ultraorthodoxe Juden und Araber nur durch Kürzungen an anderer Stelle entstehen. Also weniger Zuwendung für Religionsschulen, weniger Stütze für ultraorthodoxe Familien, Kürzungen bei der Unterstützung der Regierung für Siedlungen auf besetztem Gebiet oder gar beim Militär. Das sind schwere politische Entscheidungen in Israel, zumal den Verteidigungshaushalt würde Ministerpräsident Netanyahu gern von vornherein rausnehmen. Wir haben Milliarden investiert für Israels Sicherheit. Wir werden weiter in Iron Dome Abwehrsysteme investieren, die Raketen abhalten, Geld für Grenzzäune, die Eindringlinge stoppen, Mittel für Cyberwar, die Armee und den Geheimdienst. Die Alternative? Der israelische Staat muss mehr Geld einnehmen. Höhere Abgaben sind aber unpopulär. Mehr Steuern bekommt der Staat nur, wenn ultraorthodoxe Juden arbeiten und ein besteuerbares Einkommen haben. Eine Integration und Gleichberechtigung der arabischen Israelis könnte den bestehenden Markt für Schwarzarbeit verkleinern. Aber auch diese Anstrengungen kosten erst einmal Geld.
Der alte und vermutlich auch neue Premier Israels Benjamin Netanyahu also vor einer Herkulesaufgabe, soweit der Bericht von Thorsten Teichmann. Und damit nach Mali. Dort sehen sich die Regierungstruppen schweren Vorwürfen ausgesetzt und die beunruhigen vor allem den Verbündeten Frankreich. Nachdem beide Armeen gemeinsam die Islamisten in Zentralmali in die Schranken gewiesen haben, sollen malische Soldaten blutige Racheakte verübt haben. Vor allem gegen Tuareg, die Nomadenstämme aus dem Norden Malis. So jedenfalls berichten es Menschenrechtsorganisationen. Einzelheiten von Alexander Göbel.
Oumou Sall Seck ist Bürgermeisterin von Gundam. Sie ist froh, dass die französischen Truppen gemeinsam mit der malischen Armee nun auf die nahegelegene Stadt Timbuktu vorrücken, um sie von den Islamisten zurückzuerobern. Doch Oumou Sall Seck hat große Angst, nicht nur vor den Islamisten, sondern auch vor ihren eigenen Landsleuten. Sie ist ein Mischling, der Vater vom Nomadenvolk der Pöll, die Mutter Tuareg. Und Menschen wie ihr begegnet man in diesen Zeiten mit großem Misstrauen. Malis Armee darf die Menschen im Norden nicht unter Generalverdacht stellen, sie nicht mit den Islamisten in einen Topf werfen, nur weil sie eine hellere Haut haben. Manchen Pöll schneidet man hier mittlerweile die Kehle durch, nur weil das Gerücht kursiert, dieser oder jener habe mit den Islamisten Geschäfte gemacht. Das ist doch nicht mehr normal. Oumou Sall Seck ist eine resolute Frau, doch sie hat Angst vor einem Bürgerkrieg, ja sogar vor ethnischen Säuberungen. Und ihre Angst wird durch Berichte genährt, mit denen Menschenrechtsgruppen jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Florent Gel, Sprecher der Internationalen Vereinigung für Menschenrechte FIDH in Bamako. Wir haben Zeugenaussagen gesammelt, die von etwa 30 Hinrichtungen sprechen. Wir haben die Aussagen überprüft und weitere Details zusammengetragen. Und nun können wir beweisen, dass in der Gegend von Sévaré tatsächlich solche Hinrichtungen stattgefunden haben, dass die Täter zu den malischen Truppen gehören und dass vor allem ethnische Gruppen wie die Tuareg zur Zielscheibe geworden sind. Den Berichten zufolge sollen malische Soldaten auf ihrem Vormarsch in Sévaré, Niono und anderen Orten Menschen erschossen haben, entweder weil sie den Verdacht hatten, dass diese für die Islamisten arbeiteten, weil sie im Besitz von Waffen gewesen seien oder weil sie schlicht einer verdächtigen Volksgruppe angehört hätten. Einige Leichen seien eilig verbrannt, andere in einen Brunnen geworfen worden. Die malische Armee bestreitet die Vorwürfe vehement und hindert offenbar nun die Medien daran, über die Vorfälle zu berichten. In Mali, so scheint es, bestätigt sich derzeit die alte bittere Weisheit, dass im Krieg die Wahrheit das erste Opfer ist. Beunruhigt zeigte sich jedenfalls Frankreichs Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian im französischen Fernsehen. Wir müssen da extrem wachsam sein und Frankreich erwartet, dass die malische Armee ihrer Verantwortung gerecht wird, um jedwede Menschenrechtsverletzung zu vermeiden. Auf dem Spiel steht nicht weniger als ihre Ehre. Abgesehen von denjenigen, die mit den Islamisten den malischen Staat bekämpfen, sind die Tuareg unsere Freunde. Sie sind Malier wie alle anderen auch und es gilt, sie zu respektieren. Inzwischen werden die Rufe nach Aufklärung immer lauter. Menschenrechtsorganisationen wie FEDH oder Human Rights Watch verlangen UN-Beobachter im Land und fordern, der Internationale Strafgerichtshof müsse den Vorwürfen nachgehen. Die für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissarin Kristalina Georgieva sagte, Berichte über ethnische Kämpfe und aus Rache verübte Übergriffe seien sehr besorgniserregend.
Tuareg werden offenbar zur Zielscheibe malischer Soldaten, Alexander Göbel berichtete für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit dem Elektroauto durch ganz Europa? Schön wär's. Soll aber irgendwann möglich sein. Damit es funktioniert, will die EU-Kommission, dass alle Länder mehr Ladestationen installieren. Der deutsche Ladestecker soll dabei europäischer Standard werden. Entsprechende Pläne hat EU-Verkehrskommissar Siim Kallas heute vorgestellt. Brüssel macht außerdem genaue Vorgaben für Erdgas- und Wasserstofftankstellen. Christoph Prössl fährt schon mal vor.
Bis 2020 sollen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union hunderttausende Ladestationen für Elektroautos entstehen. In Deutschland gab es 2011 knapp 2000 dieser Stationen. In den kommenden Jahren soll sich ihre Zahl auf 150.000 erhöhen. Die Kommission will durch diese genauen Vorgaben für jedes Land Elektroautos attraktiver machen. Der zuständige Verkehrskommissar Siim Kallas.
Transportis.
Der Transportbereich ist der größte Ölverbraucher in der EU. Alternative Treibstoffe zu fördern, liegt auf der Hand. Dadurch wird unsere Wirtschaft ressourcenschonender. Wir können die Abhängigkeit vom Öl reduzieren und die Luft verbessern. Außerdem fördern wir die Industrie für diese neue Technologie. Ob die ehrgeizigen Pläne der Kommission Wirklichkeit werden, ist offen. Die Bundesregierung will 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zählen. Doch ob dafür wirklich 150.000 Ladestationen nötig sind, ist offen. Die genaue Zahl handeln in den kommenden Monaten die Mitgliedsländer, also auch Deutschland und die Kommission aus. Für deutsche Elektrotanker gibt es noch eine andere gute Nachricht. Europaweit soll ein Stecker gebräuchlich werden. Wir werden auch einen Stecker haben für alle Elektroautos in der EU. Um die Unsicherheit im Markt zu beenden, haben wir entschieden, dass es der Stecker vom Typ 2 sein wird. Und der ist in Deutschland eh schon Standard. Wer in den kommenden Jahren also mit seinem E-Mobil über die Grenze fährt, soll in Frankreich oder Dänemark ohne Probleme aufladen können. Das sind auch gute Nachrichten für die deutschen Hersteller. Lange Gesichter gibt es in Frankreich und Großbritannien. Hier haben Unternehmen andere Techniken entwickelt. Die Kommission will aber nicht nur Elektrofahrzeuge fördern. Wasserstofftankstellen sollen gemeinsame Standards entwickeln und erdgasgetriebene Fahrzeuge sollen nur noch 150 Kilometer bis zur nächsten Zapfsäule fahren müssen. Die Kommission will auch das Netz für Flüssiggasmotoren ausbauen. Das ist vor allem für Lastwagen und die Binnenschifffahrt interessant. Die Brüsseler Behörde schätzt die Kosten der neuen Regelung auf über 10 Milliarden Euro. Doch durch geringere Ölimporte ließe sich viel Geld sparen, sagte eine Sprecherin. Mitgliedsländer und Parlament müssen noch zustimmen.
Brüssel will ein flächendeckend dichtes Netz von Stromzapfsäulen errichten an Europa, soweit Christoph Prössel. Kinostart in Deutschland heute für Lincoln, den neuen Film von Steven Spielberg. In den USA hat der Film, der insgesamt ja für 12 Oscars nominiert worden ist, ein regelrechtes Lincoln-Fieber ausgelöst und schon über 160 Millionen Dollar eingespielt. Mindestens einer hat sich den Film gleich zweimal angeschaut, US-Präsident Barack Obama. Warum, weiß Martin Ganselmeier.
Kurz nach Obamas Wiederwahl gab es eine besondere Filmvorführung im Weißen Haus. Gemeinsam mit Regisseur Steven Spielberg und den wichtigsten Schauspielern schaute sich der Präsident das Historiendrama an. Obama war offensichtlich so angetan, dass er auch Regierungsmitglieder und Abgeordnete zu einer Vorführung des Spielberg-Films ins Weiße Haus einlud. Obama ist seit langem Lincoln-Fan. Bei beiden Amtseiden hatte er seine linke Hand auf der Bibel von Abraham Lincoln. Und zu dessen 200. Geburtstag vor 3 Jahren sagte Obama, dieser einzige Der einzigartige Präsident, den wir heute feiern, hat meine eigene Geschichte erst möglich gemacht.
The presidency of this singular figure who we celebrate in so many ways made my own story possible.
Lincoln war zwar Mitbegründer der Republikaner, aber die waren damals fortschrittlicher als die Demokratische Partei. Dass er nicht nur die im Bürgerkrieg verfeindete Nation zusammenhielt, sondern gegen viele Widerstände auch noch die Sklaverei abschaffte, hat Lincoln den Spitzenplatz in der Rangliste der am meisten bewunderten Präsidenten gebracht. Doch was Obama und viele Amerikaner an Spielbergs Film besonders fasziniert, sind die auffälligen Parallelen zum heutigen Politikbetrieb in Washington. Doris Kearns Goodwin, Autorin der Lincoln-Biografie, auf dem der Spielberg-Film basiert. Lincoln versucht mit allen Mitteln, den Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei durch den Kongress zu bringen, direkt nach seiner Wiederwahl. Welch ein Zufall, dass Obama die gleiche Herausforderung mit der Fiskalklippe hat. Von Lincoln lernen heißt siegen lernen, scheint sich Obama gedacht zu haben. Als in Spielbergs Film mehrere Minister den Präsidenten davor warnen, die Abschaffung der Sklaverei durch das Abgeordnetenhaus zu pushen, schlägt der Präsident mit der Faust auf den Tisch.
Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, ausgestattet mit immenser Macht. Sie beschaffen mir die fehlenden Stimmen.
Diese Szene wird Obama besonders beeindruckt haben. Anders als Lincoln kann er heute zwar keine Stimmen mehr aus dem gegnerischen Lager kaufen, aber seit einigen Wochen tritt Obama viel entschlossener für seine Ziele ein als in seiner ersten Amtszeit. Und so wie Lincoln im Film seine Leute losschickt, um die nötige Stimmenmehrheit zu erreichen, so setzt Obama seinen Vize Joe Biden zur Mund-zu-Mund-Beatmung der Republikaner ein. Erfolgreiche Politik ist eben mehr als visionäre Reden halten. Diese Lektion hat Obama erst lernen müssen. Auch der frühere US-Präsident Bill Clinton empfahl kürzlich bei der Verleihung der Golden Globes den Spielberg-Film als Anschauungsmaterial für Politiker. Jeder hart erkämpfte Fortschritt in unserem Land kam zustande durch das, was Lincoln meisterhaft beherrschte: stählerne Entschlossenheit und notwendige Kompromisse. Wie oft hatte Obama in den ersten Jahren die Blockadepolitik der Republikaner im Kongress beklagt, um seine Ziele dann fast resignierend aufzugeben. Spielbergs Film hat vor allem eine Botschaft: Ein Präsident kann die Geschichte verändern. Dazu braucht es nicht nur eine Vision, sondern auch das Gespür für den richtigen Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, dicke Bretter zu bohren und sich dabei gelegentlich die Finger schmutzig zu machen.
Und damit Vorhang zu, das Echo des Tages endet hier. Ihnen einen angenehmen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.